Tirol muss ich wahrscheinlich, ich würde mich, wenn Sie mich fragen würden, ich würde mich ein bisschen mehr trauen. Also ich würde einfach ein bisschen progressiver und aggressiver, in dem Fall ist wahrscheinlich vielleicht das falsche Wort, aber progressiver Werbung machen.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Markus Huber. Markus und sein Team gestalten Marken, die bewegen. Beflügelt, visionär, mutig und aufstrebend geht das international preisgekrönte Unternehmen, die international preisgekrönte Agentur an die Gestaltung von Marken heran. Das Credo von Icarus Creative lautet: Wir denken Gestaltung ohne Grenzen. Was daraus entsteht, sind Marken mit einer maximalen Wirkung auf uns Menschen. Doch neue Marken und neue Markenidentitäten erfordern auch Mut und Vertrauen in die Agentur. Und wenn man einen Blick auf die Liste oder auf die Referenzliste von Icarus wirft, dann sieht man, da hatten schon einige Marken Mut und Vertrauen in das Unternehmen, nämlich Red Bull, WKO, Raiffeisen Immobilien, Stage 12, Benz Hotel und noch viele weitere. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Markus Huber. Hallo Markus.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung zu meinem ersten und vielleicht weiteren Podcast. Danke für die Einführung. Ich glaube, soweit alles richtig getroffen interpretiert. Im Prinzip, glaube ich, kann ich zu dem Thema, was du jetzt schon als Einstiegsfrage bzw. als Intro angekündigt hast, brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Icarus steht genau für das, was du jetzt gerade gesagt hast. Wenn ich vielleicht noch was dazu sagen darf, ist ein Satz, den wir in einem Interview mal gehabt haben bzw. besprochen haben. Es geht immer darum, warum heißen wir Icarus? Der griechische Held Icarus wurde für seinen Übermut, die Sonne erreichen zu wollen, von den Göttern bestraft. Das wissen wir, ist die Mythologie. Unser Credo heißt aber, im Wort Übermut steckt immer noch das Wort Mut. Aber vor allem ist es die Geschichte von Icarus ein Plädoyer gegen das Mittelmaß. Wir wollen immer die beste, ausgezeichnetste Lösung für den Kunden. Dafür steht Icarus und dafür werden wir nach wie vor unsere Leidenschaft bringen.
Wann wurden deine Erwartungen zuletzt nicht erfüllt? Wenn du sagst, okay, ihr wollt immer das beste Ergebnis, das Beste für den Kunden und
Richtig.
natürlich auch das Beste für die Agentur. Also es heißt ja nicht, wenn es das Beste für den Kunden ist, dass es wahrscheinlich auch das Beste für die Agentur ist. Schließt sich natürlich nicht aus, aber
Richtig.
also es müssen ja beide davon partizipieren und profitieren. Wann wurden zum letzten Mal deine Erwartungen nicht erfüllt? Das kann jetzt beruflich sein, ja, dass du sagst, okay, wir haben eine hohe Erwartung gehabt gegenüber dem Projekt, oder das kann auch was Privates sein. Ja, du gehst hinaus, kaufst ein neues Produkt und hast eine gewisse Erwartungshaltung und das Produkt hält nicht deine Erwartung. Das gibt es ja genauso.
Das gibt es genauso, passiert mal relativ selten, in letzter Zeit überhaupt nicht, weil ich mich eben vorher gut informieren kann über das Internet, über die digitalen Medien, über die Kommunikation. Prinzipiell werden ja Marken und Produkte dementsprechend präsentiert und natürlich aufbereitet. Im beruflichen Bereich ist mir letztes Mal passiert, dass wir einen Pitch nicht gewonnen haben. Das frustriert mich in diesem Sinne. Dann dahingehend, weil wir einfach viel Herzblut und vor allem viel Leidenschaft, Passion in das Projekt gesteckt hatten. Und in der Passion, in der Leidenschaft steckt eh schon das richtige Wort, viel Leiden. Das heißt, viel Leiden heißt einfach viele Stunden, viel Zeit und viel Herzblut. Eigentlich dann für nichts, unter Anführungszeichen, wenn man das so sagen darf.
Wie gelingt es dir, damit umzugehen? Weil wenn du sagst, okay, man investiert wahnsinnig viel Zeit in einen Pitch und man verliert den, kannst du mit dem abschließen oder machst du dir ja Gedanken, was ist schiefgelaufen, wo können wir das nächste Mal besser sein?
Mache ich mir in dem Fall nicht, weil ich weiß, dass unser Produkt sicher besser war wie das vom Mitbewerb. Ich sehe dann also in dem Moment sehe ich dann zeitgleich in dem Pitch, wenn ich präsentiere, die handelnden Personen und kann relativ schon mit einem ziemlich zu 80% im Bauchgefühl sagen, diese Menschen, mit denen ich gerade interagiere, kommuniziere, verstehen überhaupt, was ich ihnen gerade präsentiere. Und der Mensch neigt dazu, immer den einfachen Weg zu gehen. Und der Icarus-Weg ist aber nie der einfache Weg. Also mit uns zu arbeiten, fordert auch den Kunden extrem. Das ist wirklich, du hast es auch vorher richtig definiert, mit uns zu gehen, heißt wirklich Mut zu beweisen. Mut im Sinne von, ich als Firma gehe den nächsten Schritt. Und vielleicht gehe auch 10 Schritte in die Zukunft voraus. Und das nehmen wir immer in der Präsentation und in der Aufbereitung oder in der Umsetzung auf und setzen das auch dahingehend um. Also deswegen kann ich dann damit relativ gut umgehen.
Woher kommen eigentlich eure Ideen? Ich denke gerade zurück an das Branding zum Beispiel von der Verena Kovi. Was ja
ist jetzt eigentlich schon sehr älter, glaube ich schon ein paar Jahre alt, ja, richtig, ja.
Aber schon das mit den Stimmen, wie ihr das visualisiert habt und auch das Gesamtauftreten. Mhm. Es gibt ja noch viele andere Beispiele, was man vorher ja. sieht, ja, und
genau.
was wirklich herausragende Ideen sind. Woher kommt diese Inspiration?
Das ist eigentlich für uns so einfach wie pragmatisch. Und deswegen, glaube ich, ist auch der Weg mit dem Icarus der Erfolgsweg. Wir gehen einfach absolut an die Wurzel des Ursprungs. Das heißt, wer oder was ist Voice? In dem Fall, was macht die Verena? Oder wer ist Verena Kovi? Was macht sie beruflich? Und was will sie dem Kunden gegenüber mitteilen? Und wenn man sich das anschaut, wie man das bildlich in der Erscheinungssprache umgesetzt haben, dann ist eigentlich ganz klar, dass es die reine DNA von ihr selber ist, beziehungsweise was sie dem Kunden vermitteln will. Und diese Tonspur, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir transformiert ins Erscheinungsbild. Das ist eigentlich relativ einfach gewesen für uns. Also so gehen wir wirklich zu 95% an jede Markenentwicklung ran. Also wir gehen wirklich an die Wurzel, finden die, manchmal müssen wir lang graben, manchmal kann auch sein, dass die Wurzel einen Kilometer tief ist. Wenn man sie findet, dann haben wir sie. Dann gibt es mal einen Trigger, okay, Wurzel gefunden. Dann zerlegen wir das nochmal in alle Einzelteile, gießen das in eine Form und schlussendlich unten, wie beim Schnapsbremmen, die pure Essenz ist die DNA, die was übrig bleibt. Und mit dieser DNA fangen wir dann an, das Erscheinungsbild aufzuarbeiten. Das ist eigentlich ein klassisches Handwerk.
Was war denn das schwierigste Projekt? Also was war ein Projekt, wo, wie du gerade gesagt hast, da muss man lange suchen bei den Wurzeln, bis man irgendwann was findet?
Das schwierigste Projekt oder Projekte sind eigentlich immer diese von Red Bull gewesen. Red Bull hat einen Anspruch, der was einfach so hoch schon ist, dass man im Normalfall sicher die Version 20 dann als Version versenden kann, wo der Kunde sagt, okay, das ist toll, das ist geil, mit diesem Artwork oder mit diesem Kommunikationstool gehen wir jetzt nach außen. Also Red Bull fordert da wirklich bis zum Letzten. Und ich habe einmal von Red Bull USA ein Feedback bekommen, das hat mich schon ein bisschen irritiert. Wir waren, glaube ich, bei Version 15, für uns eigentlich alles cool, alles geil, alles toll. Und dann ist einfach ein Satz zurückgekommen, where is the spirit? Ich merke, fuck.
Wie gehen wir mit dem um?
Ganz einfach, starten bei null. Ich habe es verstanden. Ich hab mir dann diese Fragestellung wirklich nochmal selber gefragt und habe dann gespürt und erahnt, okay, es ist noch kein Spirit. Und Spirit heißt, wo ist die Emotion? Und Red Bull ist da irrsinnig ein toller Sparringpartner gewesen, gerade am Anfang. Der hat uns wahnsinnig gefordert und natürlich auch ab und zu wahnsinnig frustriert. Aber die Frustration muss man sofort beiseite schieben. Weil es geht schlussendlich immer nur um die Lösung. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nur richtig oder falsch. Und es gibt in der Kommunikation kein Grau. Das gibt's ganz sicher nicht. Und noch weniger in der Marktentwicklung. Da gibt's definitiv nur richtig oder falsch. Und das spürt natürlich eine Marke wie Red Bull sehr gut, weil sie natürlich mit den besten von den besten Agenturen weltweit arbeiten. Können, wollen und dürfen.
Was macht denn eine gute Marke aus? Man hört ja immer, okay, wir müssen zuerst die Werte herausfinden. Dann heißt es, okay,
genau.
Wie geht's weiter? Was für Botschaft wollen wir haben? Dann kommt noch das große Schlagwort Storytelling auf. Ja? Wir brauchen auch noch eine tolle Story, wir brauchen eine Backstory, wir brauchen eine Mission. Die braucht man natürlich auch noch. Die Vision darf natürlich auch noch fehlen. Genau, dann gibt's ja noch das Zielpublikum, es gibt noch die Zielgruppe sozusagen, es gibt noch die Produkte, die darf man auch nicht vergessen, es gibt einen Service, die Dienstleistung, Claim braucht man auch noch, ja, was macht eine gute Marke aus? Und vielleicht führst du uns einmal durch den Prozess, du hast schon gesagt, okay, ihr grabt sehr, sehr lange und
richtig,
schaut, okay, wo ist wirklich die Wurzel, wo sind die Basics sozusagen. Aber wie sieht so ein kompletter Prozess aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Im Best Case, wenn wir Marken entwickeln dürfen, dann fängt dieser Prozess eigentlich schon, man grundsätzlich muss die Chemie zwischen Kunde und Agentur, in dem Fall IQROS, stimmen. Das ist die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt miteinander arbeiten können. Sprich, können wir deine Marke oder dein Produkt Flügeln verleihen? Und das können wir nur, wenn die grundsätzliche Chemie stimmt. Habt ihr genauso Mut wie mir? Seid ihr genauso hungrig? Seid ihr genauso von einem Produkt, von Leidenschaft überzeugt? Wenn diese Werte schon einmal stimmen, also das geht relativ schnell. Ich glaube, in 5 Minuten ist man relativ klar im Kopf, okay, mit der Agentur will ich, habe ich Bock und macht Lust. Dann fängt es bei uns eigentlich damit an, dass wir im besten Falle schon mit der Namensfindung anfangen dürfen. Und da führen natürlich viele Wege nach Rom. Gell, da gibt's eben aus unserer Sicht nicht diesen oder diesen oder diesen Weg. Ich kenne natürlich Agenturen, die präferieren halt, keine Ahnung, Markenbildungsprozess A in Zürich, Markenbildungsprozess Weg Z in USA. Finde ich prinzipiell alles Bullshit. Es gibt eigentlich nur ein Denken und das ist eigentlich mir immer ganz wichtig. Warum wollen Menschen Marken und Menschen kaufen Gefühle und keine Produkte? Und das ist der Auftrag der Agentur. Man muss Emotion, Core, ich sage Herz, man muss Herz spüren und fühlen. Dann ist eine Marke wirklich geil und dann wird sie wirklich vom Kunden draußen angenommen.
Ist das Naming frei von, auch zum Beispiel von euch?
Frei von war ein Glückstreffer vom Kunden, aber natürlich wird das sofort, also jedes Naming, jeder Kunde kann und soll natürlich auch mit seiner Intention, mit seinem Wunsch kommen und sagen, ich würde gern so klingen, dann kommt durch sofort mein Feedback, sage ich, okay, finde ich toll, ist passend, stimmt, oder es gibt den Prozess, sage ich, stopp, komplett falsches Naming geht gar nicht. In dem Fall frei von, ist natürlich eine Punktlandung, weil da geht es um Schädlingsbekämpfung und frei von Schädlingen, ich meine, besser und toller kann man ein Naming für einen Schädlingsbekämpfer, glaube ich, gar nicht finden. Aber da hat der Kunde, in dem Fall der Mario Höller, einfach eine Punktlandung getroffen. Aber natürlich muss das Agentur das sofort erkennen, richtiger Name oder falscher Name.
Wie wichtig ist denn der Name? Also
mega entscheidend. Also mein Zug ist der, wenn der Name schon richtig gewählt wurde oder ausgewählt wurde, dann mittlerweile können wir dann gar nicht mehr viel falsch machen. Weil viel ist natürlich Handwerk. Also wie du sagst, Markenentwicklung, man nimmt die DNA auf, man ist eigentlich ein Trüffelschwein, wenn man das so sagen darf. Mittlerweile gibt es Trüffelhunde in Italien. Ah, okay. Man muss die Witterung aufnehmen. Und wenn man die Witterung aufnimmt, das tun wir immer bei jeder Marktentwicklung, dann führt uns der Weg immer zum Ziel. Und wenn das Naming, Wording, wie auch immer man es nennt, stimmt, dann sagt man, okay, was habt ihr für Vision, was habt ihr für Mission, und dann kann man das immer sauber im Erscheinungsbild abbilden. Das ist eigentlich der IQROS Weg und aus meiner Sicht auch die Königsdisziplin in der Markenentwicklung und Markenführung.
Aber wenn du das jetzt so ansprichst und was du jetzt gerade erwähnt hast, das klingt so, die Vision und die Mission, die muss der Kunde liefern, oder? Oder begleitet ihr da auch die KundInnen bei dem Findungsprozess der Vision und der Mission?
Das ist genau. Also wir sind immer dabei. Wir geben immer natürlich Feedback. Der Kunde kommt mit Vision, mit Mission wir gleichen es ab, wir geben Feedback, wir stimmen uns ab, wir gleichen uns ab. Oder der Kunde sagt, ich habe überhaupt keine Ahnung, könnte es uns da behilflich sein? Und natürlich ist jeder Kunde verschieden. Also es gibt Kunden, die kommen eben mit bestimmten Beispielen und sagen, so würden wir gern oder das wollen wir. Oder er sagt, komplett befreit, überlegt er was, ich gebe dir drei Schlagworte mit und dann entwickeln wir die Vision, die Mission für den Kunden. Wird aber immer in Schritten abgestimmt, freigegeben, freigeschalten, damit wir dann uns natürlich das Briefing zuhören können, beziehungsweise die Leitplanken definieren. Weil ohne Leitplanken viel free im Markt sein geht nicht. Man kann jeder alles machen.
Dann geht es ja über zur Logogestaltung und dann natürlich auch zum Corporate Design, also
Kritik.
Farbe, Typografie, Icons, die Bildsprache, die Tonalität etc. Was ist eigentlich so der schwierigste Prozess? Weil im Endeffekt die Farben genauso wie die Typografie sollte ja die Werte widerspiegeln, beziehungsweise die Identität des Unternehmens sozusagen.
Ja. Genau, das ist absolut richtig und das ist aber dann aus unserer Sicht, wir sind einfach schon sehr lange im Geschäft, wirklich Handwerk. Also das sind ganz vorgegebene, klare Dinge, die dann zu tun sind. Die kannst du eigentlich dann, wenn die Rahmenbedingungen vorab richtig gesteckt und mit den Kunden abgeglichen wurden, die kannst du dann eigentlich, wenn ein toller, professioneller Handwerker bist, nicht mehr falsch machen. Also dieser Vorschott, dieses Handling vorher mit dem Kunden, das muss stimmen. Damit dann schlussendlich im Erscheinungsbild, wie du gesagt hast, die Form, Typografie und so weiter, dass man die dann auch auf die richtige Tonspur bringt. Das ist entscheidend.
Es gibt ja auch den Begriff Neuromarketing.
Jetzt wird spannend.
Jetzt wird spannend,
ja, absolut.
Was ist denn Neuromarketing?
Neuromarketing ist ein Begriff, der ist mittlerweile in den letzten ein, zwei Jahren aufgetaucht, aufgepoppt. Gleich wieder, er wird irgendwie so gestreift wahrgenommen. Ich sage mal, es verstehen ganz wenige. Er ist auch sehr schwierig zu verstehen, weil Neuromarketing, was heißt das wirklich? Und Neuromarketing, das kann man eigentlich ganz einfach erklären. Da geht es einfach um schnelles Denken und langsames Denken. Also ich frage, okay, was heißt jetzt das? Es gibt einen US-amerikanischen Psychologen, der ist übrigens den Nobelpreis gewonnen hat, 2002, der hat ein Buch rausgebracht, da geht es wirklich um Neuromarketing. Es ist eigentlich ganz einfach erklärt, unser Hirn, beziehungsweise wir Menschen, denken relativ einfach. Und wenn man es jetzt hergeht, okay, ein Beispiel vom regelmäßigen Wocheneinkauf, der steht im Land. Dann gehen wir her, sagen wir, okay, wir gehen einkaufen, in 15 Minuten füllen wir unseren Einkaufswagen, es geht relativ zackig, und mit was füllen wir unseren Einkaufswagen? Wir füllen ihn mit Chips, Kellys, wir füllen ihn mit Schokolade von Milka, wir füllen ihn mit Milch von der Lebensmittelsenderei Zillertal, wir füllen ihn von Pizza von Steinhofen, wir tun vielleicht der Deo von Dove hinzu, Waschmittel von Dixan, Cornflakes von Kellogg's, Rasiergel von Gillette, Mineralwasser von Montes. Jetzt sagst du zu mir, im Regelfall, ja Markus, okay, alles klar, sind ja alles Marken. Sag ich, ja genau. Was passiert da? Ohne lang Preise zu vergleichen und ohne nach Alternativmarken zu suchen, gehen wir mit dem kompletten Wagen zur Kasse. Was ist passiert? Warum? Warum handelt das rational denkende und wirtschaftliche Wesen Mensch, wir Menschen, derart irrational? Das ist ja jenseits von Gut und Böse. Weil wir gar nicht nachdenken. Wir schmeißen es einfach rein. Weil Entscheidungen für oder gegen eine Marke getroffen werden. Und jetzt wird es spannend. Und jetzt sind wir im Neuromarketing. Entscheidungen werden ganz klar getroffen. Bewusst und unbewusst. Und jetzt lasse ich den Zuhörer mitdenken. Oder vielleicht darf ich die Frage dir stellen. Was glaubst du, wie kauft der Mensch, der Kunde ein? Unbewusst Prozent, bewusst Prozent.
Die erste Tendenz war gewesen 90% unbewusst, 90. Also, aber mittlerweile würde ich das fast überdenken. Ich würde sagen 95-96% unbewusst.
Und 4%, 5% bewusst.
Ist das richtig?
Das war ein Volltreffer. Entscheidungen für oder gegen eine Marke, ich rede jetzt wirklich von Markenbranding, Neuromarketing, werden bis zu 95% unbewusst getroffen. Und 5% bewusst. Das ist wieder Eisberg, was wir alle mittlerweile als schönes Symbol oder Synonym kennen. Wie wir wissen, ein Drittel sieht man, zwei Drittel sieht man nicht. Und das zwei Drittel, diese 95%, was man nicht sieht, sind diese 95% unbewusste Entscheidungen, die der Kunde unbewusst trifft. Und noch viel spannender wird es dann, das Hirn, das bewusst denkende Hirn ist der Pilot, das ist der Brain, das ist das im Flugzeug sitzt, wirklich, das Flugzeug fliegt. Das Unbewusste, und jetzt wird es spannend, die 95% sind der Autopilot. Und das sind natürlich zwei völlig unterschiedliche Systeme, die uns tagtäglich durch den Alltag navigieren. Das heißt aber natürlich, 95% sind wir komplett Autopilot gesteuert. 5% steuern wir rational. Und das ist natürlich spannend. Und noch viel spannender ist das, dass das bewusst denkende Hirn eine Leistung hat von 40 Bit in der Sekunde. Sagen wir mal, es ist 56 Kammern wie vor 20 Jahren. Und das unbewusste Denken, die Kaufentscheidung, das schnelle, unkomplizierte, hat 11 Millionen Bits in der Sekunde. Das ist eine ultimative Glasfaserleitung. Was heißt das jetzt für uns im täglichen Alltag? Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn man hergeht und sagt, okay, was tut der Auto, was der Autopilot, was macht der mit uns? Was impliziert der? Der Autopilot ist so gesteuert, dass er die Eindrücke aller fünf Sinne verarbeitet und mit uns arbeitet und vor allem unbewusst steuert. Und das Geniale an der ganzen Geschichte ist, der schläft nie. Das unbewusste Denken ist immer wach. Unglaublich, aber wahr. Der Vorteil ist effizient, spontan und intuitiv. Das ist ja ganz wichtig. Und entscheidend sekundenschnell. Der Autopilot liebt Stories, er liebt Symbole, er hasst Argumente und die Logik. Den kann überhaupt nicht umgehen. Und er ist durch Beurteilung angetrieben durch Belohnung. Das ist pures Neuromarketing. Wichtig, die Verarbeitungskapazität 11 Millionen Bit in der Sekunde. Was heißt das in der Markenbildung? Beziehungsweise sind Marken überhaupt wichtig? Und das ist mein Credo, was ich seit 20 Jahren schon bete. Firmen haben derzeit Riesenprobleme. Jeder Kunde kommt und sagt, ich habe ein HR-Problem. Markus, bitte hilf uns. Sag ich, ja, ich kann dir gerne helfen, aber du hast ein Grundsatzproblem. Aber schon genau auf die Augen waren groß, sag ich, wo liegt mein Problem? Sag ich, deine Marke kann nie HR befüllen. Quasi die Tonspur stimmt nicht. Nun muss ich sagen, okay, was passiert, wenn der Reiz einer starken Marke gegeben ist? Ich kann ja sagen, es gibt Listungen bzw. Marktforschungen, was sind die Top 10 Lieblingsmarken in Österreich? Was glaubst du? So aus dem Bauchhauser.
Audi, ich glaube Lego ist ziemlich.
Audi ist Nummer 2 in Österreich, ja.
Porsche? Apple?
Apple ist dabei, ja.
Nivea?
Perfekt.
Coca-Cola?
Naja, nicht. Aber wurscht. Ist sicher top, ja.
Swarovski?
Nein, überhaupt nicht. Der hat zum Beispiel ein Riesenproblem. wenn man die Marke hernimmt.
Disney?
Nein. Ich sag's dir, Adidas.
Ja.
Mein Lieblingsbrand.
Ja.
Und witzigerweise, seit Jahrzehnten mein Lieblingsbrand. Und witzigerweise kann man genau eine Agentur Leben, Agentur, Arbeit komplett vergleichen wie eine Fußballmannschaft, ein Fußballverein. Es gibt so viele Faktoren, so viele Player, so viele, die was miteinander was Großes schaffen wollen. Und was will eine Fußballmannschaft, ein Fußballverein will im Endeffekt gewinnen? Ein Topverein im näheren Umfeld ist natürlich FC Bayern München. Die leben uns ja wirklich vor, wie man einen Verein erfolgreich führt, wie man als Verein erfolgreich Trophäen holt und wie man sogar als Verein einfach Hunderttausende von Mitgliedern weltweit für Fußball begeistern kann. Und das Fußballthema ist deshalb so toll und vor allem als Agentur auch gesehen, weil es gibt einfach ganz, ganz viele unterschiedliche Player im Team, wenn man die Mannschaft nimmt, es gibt 11 Feldspieler. Es wäre ja verkehrt, wenn ich zum Tormann sagen würde, auch zu Tormann, Sturm ist ausgefallen, aber du kannst es vorher da schießen. Glaubst du, funktioniert das?
Eher nicht.
Eher nicht, genau. Und deswegen wird der Trainer oder der Coach draußen sagen, hey Jungs, alles klar, wir haben einen Ersatzstürmer geholt derweil. Und das kann man eben so schön vergleichen. Man hat dann den Frame, quasi diese Leitplanken, ist das Spielfeld mit den Linien, mit dem Mittelkreis. Aber es darf auch ein bisschen darüber hinausgehen, es ist das Stadion zum Beispiel. Und dann gibt es die Zuschauer. Und wenn man dann Fußball wirklich lebt, dann geht es wirklich um Emotion. Und Marke ist nichts anderes wie Emotion. Und das ist das pure Neuromarketing.
Ich habe jetzt eine spezielle Frage, du musst sie jetzt aber nicht beantworten.
Ja.
Ich sage jetzt bewusst nicht, was für ein Auto du fährst. Du hast es mir im Vorhinein gesagt. Du kannst natürlich auch gerne
wissen. Nein, brauchen wir nicht.
War das eine unterbewusste Entscheidung? Also wie viel Neuromarketing war bei diesem Kauf dabei oder auch vielleicht beim nächsten Kauf?
Ja, ich glaube zu 100% war das Neuromarketing-Kauf. Es wäre aber noch viel toller und es war wirklich wieder ein Geschenk Gottes. Mercedes, man darf es jetzt wirklich sagen, Mercedes ist zu uns gekommen und weil wir eben dementsprechend eine starke Marke sind, haben sie zu uns ganz klar gesagt, Jungs, hört's zu, bitte kein Audi, Icros muss Mercedes fahren. Das heißt, die haben einen Marktabdach gemacht, das bist wieder im Neuromarketing-Bereich, passt Mercedes zu Icros und passt Icros zu Mercedes. Sag ich, ja, natürlich. Also es war wirklich eine Neuromarketing-Entscheidung.
Im Endeffekt, so, wenn du sagst, okay, Marken sind ja quasi immer Emotionen, aber es gibt den Begriff erst seit 2 Jahren, weil der irgendwie so seit 2 Jahren aufgeploppt
ist. Naja, es gibt den Begriff schon seit 20 Jahren.
Ah, okay.
Ja, 20 Jahren, du hast recht, aber er poppt jetzt auf.
Ja.
Okay, ist jetzt irgendwie ist es jetzt aktuell geworden. Ich glaube auch einfach durch die Thematik, dass wir derzeit einfach ganz, ganz viele Kanäle bespielen als Agentur. Mhm. Man muss ja mittlerweile von Print bis Digital bis TV bis Radio, es gibt ja nichts mehr, wo wir quasi als Agenturen nicht tätig sein müssen, sollen, dürfen, können. Mhm. Schlussendlich heruntergebrochen geht's immer, ist die Marke stark genug, um diese ganzen Kanäle überhaupt zu befüllen. Und das ist Audi ein super Beispiel. Audi macht derzeit aus meiner Sicht in der Markenbildung, im Markenprozess, in der Markenführung alles richtig.
Warum?
Sie haben vor glaube ich 5 Jahren das Redesign begonnen. Man kennt das von Audi, Vorsprung durch Technik. Die 4 Ringe, Audi als Schriftzug und dann noch den Claim dazu, Vorsprung durch Technik. Mittlerweile, wenn man Audi-Sujets anschaut, man sieht nur mehr Ringe. Was ist passiert? Jetzt gehen wir vom Neuromarketing, kommen wir jetzt ins Responsive Design. Responsive Design kommt eigentlich vom Website UX Interface Design, muss aber auch mittlerweile eine Marke können. Apple hat es uns, glaube ich, gut vorgelebt. Apple bildet mittlerweile nur mal den Apfel ab. Du fragst dich, was soll das überhaupt sein? Ist eigentlich frech. Aber frech heißt eigentlich, wie gut, wie stark haben diese Firma ihre Marke aufgestellt, damit sie wirklich nur mal ein Symbol abbilden müssen und jeder weiß, das ist Apple.
Aber darf ich kurz dazwischenfunken? Man würde ja Apple mittlerweile erkennen, oder auch wenn man jetzt das Logo weglässt, oder? Also wenn, ich meine, sichtlich wir jetzt da im Meetingraum.
Wir haben Apple, okay.
Aber ich glaube, das würde man jetzt auch erkennen, wenn das Apple-Logo nicht mehr da ist, oder? Und ist
genau,
ist das irgendwann sogar das Ziel, oder? Also das ist ja bei Mercedes selber, man würde ein Mercedes oder ein Audi würde man immer an der Form erkennen. Oder
ist richtig, Porsche. Genau. Also diese Markenqualität endet auch schlussendlich in der Formensprache. Und das ist so entscheidend, dass diese Marke eben so, also die Marke gibt diesen Tenor vor. Wie qualitativ hochwertig wollen wir alle unsere Produkte bespielen? Und deswegen, du hast richtig gesagt, ich glaube sogar, mittlerweile würde man ein Apple-Produkt sogar ohne das Symbol von Apple erkennen. So stark ist mittlerweile das Brandingsverhalten von Apple beziehungsweise auch von Audi als Beispiel.
Ja, und was ich eigentlich noch zu Apple sagen möchte, es gibt ja viele, die was sagen, sie lassen sich nicht von Marketing beeinflussen, haben aber dann AirPods, haben ein iPad, haben ein iPhone, haben ein MacBook und haben viele weitere tolle Sachen von Apple. Also ja, auch da wieder funktioniert das Neuromarketing, würde ich sagen.
100% richtig. Das Thema geht nämlich darum, Apple hat wahrscheinlich nicht das beste Handy, hardwaremäßig. Sagen wir es einfach mal so. Es gibt viele, viele tolle Mitbewerber von Huawei bis Samsung, was auch immer. Alles top, alles toll. Aber was schafft Apple? Und Apple schafft einfach dieses starkes Markenbranding mit der puren emotionalen Verbindung. Und deswegen gehst du hin, wieder unbewusste Kaufentscheidung. Du gehst hin, siehst das Produkt, denkst dir, wow, will ich haben. Und der Pilot, die 5% sagen, hey, stopp, Achtung, teuer, nicht ganz effizient, na, kann ich mir nicht ganz leisten. Unterbewusst, Autopilot sagt sofort, kaufen, weil mega toll.
In Bezug auf Markenbildung bzw. Markenführung. Ich habe vor kurzem einen Podcast gehabt mit der Karin Seiler, die Geschäftsführerin der Tirol-Werbung.
Genau.
Und Tirol ist ja eine starke Marke.
Absolut.
Du als Experte und Koryphäe in dem Bereich, würdest du irgendetwas ändern an der Markenkommunikation beziehungsweise an den Kampagnen von der Tirol-Werbung? Und wie siehst du generell die Marke Tirol?
Also Tirol-Marke, also ich, wenn sie mich gefragt hätten, also die Marke hätte ich auf jeden Fall so gelassen, wie sie ursprünglich bis zuletzt abgebildet wurde, quasi in dem roten Rechteck mit dem Schriftzug Tirol, der was ja Gott sei Dank von unserem großartigen Arthur Zelger gestaltet und erfunden wurde. Die Agentur in München hat das, glaube ich, ich weiß nicht, wie sie heißt, dazu mal vor 20 Jahren super toll optimiert. Und dass man jetzt wieder hergeht, dieses aus dem Rot rauslöst, finde ich nicht ganz schlau. Okay, aber das ist jetzt wirklich meine persönliche Meinung. Es gibt sicher genügend Beispiele, warum man es macht. Ich habe das jetzt nicht vertieft hinterfragt. Tirol muss sich wahrscheinlich, wenn sie mich fragen würden, ich würde mich ein bisschen mehr trauen. Also ich würde einfach ein bisschen progressiver und aggressiver, in dem Fall ist wahrscheinlich vielleicht das falsche Wort, aber progressiver Werbung machen.
In welchem Bereich?
In allen Bereichen. Ich würde mich einfach nicht so zurücknehmen, weil ich glaube, Tirol steht für so viel Schönheit, für so viel Lässigkeit, wir haben ja quasi alle vier Jahreszeiten, dürfen wir mitleben. Mit Tirol aber wahrscheinlich spüren es zu wenig, weil wir da leben. Das ist der klassische Prophet im eigenen Land gilt nichts. Ich glaube, der Prophet im eigenen Land spürt es nicht. Es ist immer toll, wenn wir auf Urlaub gehen. Mir geht es halt so, ich fahre auf Urlaub, komme zurück und denke mir, wir haben es mir da schön. Aber dann versuchen wir immer in den Frankfurter Menschen zu versetzen, also der, was aus Frankfurt kommt, der sieht nur Dauer, kommt dann zu uns und sieht Berg mit Schnee. Ich meine, dass der aussteigt, dass der mal kurz umhaut, ist für mich klar. Weil bei uns ist es einfach super schön. Und das würde ich mich schon trauen, ein bisschen mehr hervorzuheben.
Würdest du irgendetwas im Bereich der Winterwerbung ändern? Weil das Geschäftsfeld bricht ja schon ein bisschen weg. Also sollte man sich da vielleicht Gedanken machen, okay, was für alternative Werbung gibt es? Weil wir preisen ja schon immer wieder diese Schneesicherheit an. Gibt es natürlich auch in gewissen Bereichen. Also das ist, ist ja nicht ausgeschlossen, aber also das ist schon ein Geschäftsmodell, was ein bisschen in Schleudern gerät.
Naja, da gibt es eben diese, du hast ganz richtig gesagt, diese Schneesicherheit. Es gibt Gebiete, jetzt sage ich speziell, Sölden hat aus meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Die haben vor 30 Jahren Kampagnen gestartet, hat kein Mensch verstanden. Warum geht man nach Hamburg, macht Bandenwerbung in Stadion als Sölden? Warum macht man den Ötztaler Radmarathon im Sommer? Den haben wir übrigens auch gemacht. Das Logo kommt übrigens von mir vor 20 Jahren. Das will ich dort mal erschaffen. Warum macht man den Hannibal? Warum macht Sölden das so? Und andere tun zum Beispiel gar nichts. Naja, kostet einen Haufen Geld, keine Frage. Jetzt haben wir Schneearmheit und Sölden profitiert. Gut, die Höhe gibt es mal vor, aber sie haben im Vorfeld in guten Zeiten extrem viel getan, positiv getan für sogar das gesamte Tal. Und dann zum Abschluss, zum grünen Abschluss, haben sie sich noch das James Bond Elements Museum gegönnt. Ich meine, dass dieser Bart so erfolgreich vom Jack Falconer umgesetzt, kuratiert und dann wirklich auf den Punkt gebracht wurde, das ist natürlich ein mega Impact. Aber sie haben im Vorfeld einfach viel dafür getan. Das heißt, viel Blut, Schweiß und Tränen. Jetzt können sie natürlich sagen, wir sind voll. Die haben das Problem nicht. Aber natürlich, ich bin bei dir, Innsbruck, würde ich sagen, okay, wo können wir Bund Skifahren? Aber diese Schneebänder, wie sie mittlerweile genannt werden, hat es auch vor 30 Jahren schon gegeben. Die hat es vor 20 Jahren gegeben, vor 10 Jahren gegeben. Also sicher haben wir ökologisch derzeit umwelttechnisch ein Problem. Natürlich wird vermehrt werden, aber die Schneebänder hat es immer schon gegeben.
Wenn man jetzt auf eine andere Ortschaft in Tirol hinschaut, Kitzbühel, wie viel macht da eigentlich die Marke aus? Weil, ich meine, der Schriftzug, der ist ja schon ein Unikat, ja auch dieses Symbol mit dem Gamsbock. Wie viel macht da dann wirklich das Logo aus und nicht die Stadt oder alles drumherum und Hahnenkamm etc.?
Ja, das Kitzbühel ist eine High-End-Brandmarke im Skibereich. Also ich glaube, das kann man einfach sagen. Die Kitzbühel haben eins geschaffen, sie haben gesagt, okay, wir sind, wenn man sich in die Formel 1 umlegt, wir sind Monaco im Skisport. Und das ist in den Kitzbühlen wirklich absolut gelungen. Da trägt eben viel dazu bei, dass sie das Hahnenkammrennen haben. Das haben sie immer besser gemacht, immer toller, immer cooler. Es ist natürlich, liegt auf der Hand, die Location ist natürlich Weltklasse. Also es viele Parameter stimmen bei der Marke Kitzbühel. Und jetzt herzugehen und das Kitzbühel zu ändern, wäre natürlich fatal. Also so eine erfolgreiche, tolle Marke wie Kitzbühel, ja, kann man eigentlich nur einen Hut ziehen und sagen, alles richtig gemacht. Und es freut mich ja, dass Kitzbühel in Tirol ist, weil wir ja auch aus Tirol sind und dass man so einen starken Brand quasi in Tirol haben.
Was war das schönste Projekt bisher von dir oder von Icarus?
Als Person oder als Firma gedacht?
Als Firma gedacht.
Mein schönstes Projekt, was ich machen habe dürfen, war für Red Bull. Das war vor circa 15 Jahren und da habe ich das Red Bull Paper Wings umsetzen dürfen, weltweit. Das heißt, wir haben eine ganz einfache Disziplin gehabt, gehen dort um nichts anderes wie ein Papierflieger schmeißen. Warum ist das so cool? Es ist deshalb so cool, das kann jeder machen. Der 5-jährige Bub bis zum 90-jährigen Pensionisten. Wenn er Lust und Laune hat, darf er, kann er, will er, kann er am Red Bull Paper Wings Event teilnehmen. Und wir haben dann schlussendlich, ich glaube im letzten Finale, haben wir 90.000 Menschen dazu bewegen können, weltweit. Von Brasilien bis Australien, bis auf China, bis was ich wohin, was an diesem Wettbewerb teilgenommen haben. Und das Schöne war, dass das Weltfinale vom Red Bull Paper Wings im Hangar 7 war. Und dort habe ich das Glück gehabt, und der Zufall war da, dass ich Herrn Mateschitz persönlich kennenlernen durfte. Und mir war es eine Ehre, ihm die Hand zu geben. Und das war für mich einfach die Erfüllung, eigentlich des letzten Jobs, was wir eigentlich dann haben machen dürfen.
Welches Projekt würdest du gerne einmal noch umsetzen?
Boah, da gibt es viele Projekte. Aber ich würde gerne auf Projekt bezogen. Mein Ziel, mein Wunsch wäre einfach, ich würde, und das sage ich immer in der Agentur, ich würde einfach gerne einen Punkt irgendwo hinmalen und sagen, das ist die Marke und dafür einfach gerne 100.000 Euro kriegen. Das ist mein Wunschprojekt.
Spannender Punkt, weil Marken kosten ja unterschiedlich viel. Oder?
Absolut.
Also ich meine, wenn man so schaut, das BB-Logo, es wird ja immer gesagt, das kostet 210 Millionen Euro oder Dollar. Da ist ja immer die Frage, okay, waren jetzt da die ganzen Umgestaltungen von den ganzen Tankstellen und so weiter dabei, weil die haben ja doch einige Tankstellen, also das darf man jetzt nicht vergessen. Und da gibt es ja noch viele andere Beispiele. Ich glaube, das Next-Logo damals von der Firma von Steve Jobs, ich glaube, das hat 1 Million gekostet,
ja,
wenn ich mich nicht täusche, 1 Million Dollar. Da gibt es ja unterschiedliche Beispiele und eine Marke kann ja von bis gehen.
Absolut.
Jetzt, wenn irgendjemand den Podcast anhört und sich denkt, okay, Icarus, das gefällt mir ganz gut, sollte er da schon einmal mit der Bank bezüglich den 100.000 Euro reden, oder?
Nein, da soll auf jeden Fall kommen. Das ist ein super Beispiel, ja. Soll er gleich mit 100.000 kommen. Es gibt natürlich Projekte und da bin ich ganz bei dir. Natürlich ist es immer im Gesamtpaket, gell. Nach außen wird es immer verkauft. Boah, brutal, die Marken hat jetzt, keine Ahnung, 1 Million Euro gekostet. Natürlich ist da alles dabei. Also vom kompletten Rebranding, Umgestaltung, man denkt mal an Leuchtschriften. Allein eine gescheite Leuchtschrift auf ein Objekt kostet sicher 100.000 Euro. Hat man mehrere Gebäude mal 10 zum Beispiel. Aber ich sage da aber eine gute Geschichte. Bei Firmenübergaben ergibt sich oft auch die Gelegenheit eines Refreshs. Das ist ein Klassiker. Eine Überarbeitung des Außenauftritts. Und für viele Unternehmen ist das der perfekte Zeitpunkt. Also wenn jemand Gedanken hat, Firmenübergang oder Refreshed anzudenken, bitte vorbeikommen, mit uns reden. Ich sage immer, mit Reden kommen die Leute zusammen und im Regelfall passiert dann auch was. Also in dem Prozess kommt ja schon eine Dynamik. Aber wie du gesagt hast, er muss bitte nicht gleich zur Bank gehen und sagen, Hilfe, wir werden gleich erschlagen. Es gibt eben immer diese, es gibt Einzelunternehmen, es gibt mittlere Unternehmen, es gibt Konzerne.
Was würdest du sagen, sind so die stärksten Marken in Tirol? Also ich meine, mir kam halt so vor, also es gibt halt wirklich, es gibt also Riedl, oder? Also Riedl ist glaube ich, eine extrem starke Marke. Stangelwirt ist glaube ich, extrem stark.
Absolut, ja.
Aber was würdest du sagen, sind so die stärksten Marken, was es in Tirol gibt?
Ja, ich glaube, wir haben extrem viele starke Marken. Wir haben aber, glaube ich, noch viel mehr so Hidden Champions, die, was eigentlich keiner so richtig wahrnimmt. Wenn man jetzt denkt, im Umfeld gerade bei uns da draußen, die MK Illuminations, ist ja extrem... Top-Unternehmen, Top-Firma, ist aber eigentlich in der Bekanntheit, ich glaube, wenn ich ungeschützt frage, glaube ich, von 10, glaube ich, kennen sie 10 nicht. Also diese Hidden Champions sind Top-Marken im Sinne von wirtschaftlich erfolgreich, wollen sie bewusst, unbewusst nicht mehr tun, das müsste man natürlich hinterfragen. Aber wir haben natürlich jetzt speziell, wenn wir im Tourismus bleiben, Sölln ist ein wahnsinniger Brand, ist glaube ich nach Wien die zweitgrößte Nächtigungsdestination in ganz Österreich. Ist ein Wahnsinn. Ist ein kleines Dorf. Wien ist eine Millionenstadt. Also Ötztal, Zillertal, das sind jetzt schon größere Destinationen auf Firmen bezogen. Ja, Adlerwerke zum Beispiel ist eine tolle Marke. Natürlich unsere Erlebnisse
da rein.
Ich mein, Darbo ist eine Top-Marke, ja. Absolut.
Eglo. Oder also Eglo ist,
ja,
ist
Eglo,
also der größte Leuchtenhersteller Europas.
Richtig, ist ja, die zum Beispiel haben wir jetzt, denen würde ich gerne ein paar Empfehlungen mitgeben. Eglo ist wirtschaftlich eine Top-Marke, aber nicht im Neuromarketing-Bereich. Also bewusst, unbewusste Entscheidung werden sich sehr viele unbewusst, also im Neuromarketing, im irrationalen Denken, nicht für Eglo entscheiden. Weil Eglo keine geile Marke ist. Das ist ein Markenproblem.
Ja, aber geht es da nicht um Preis bei Lampen? Also, ich meine, die machen ja alle
möglichen
Leuchtmittel.
Richtig, aber gehen wir einen Schritt weiter. Gira, die ist sauteuer, würde ich sofort kaufen. Also da haben wir wieder genau dieses neue Marketing-Thema. Top-Marke, Top-Performance, Top-Geschichte, Top-DNA. viel für ihre Firmengeschichte, für ihre Vision getan. Ja, würde ich kaufen, ist zwar 10-mal so teuer, aber wie wir es gerade vorher gehört haben, Hirn, also das Unterbewusste überstrahlt das Bewusste.
Wenn man jetzt einen Blick auf deine Referenzliste wirft oder auf die Referenzliste von Icarus, ja. Man findet ja schon einige Namen, du hast ja schon ein paar angesprochen und auch ich, Raiffeisen Immobilien, Red Bull, Bodner beispielsweise, Benz Hotels richtig, oder genau. Gerber Hotels, richtig. Mario Gerber.
Richtig.
Jetzt ist die Frage, ja. Es gibt ja sicher so die ein oder andere Marke, die was nicht aufgelistet ist, wo ihr allerdings dahinter steckt. Kann das sein? Weil im Endeffekt, man gibt ja als Agentur nicht immer alles bekannt.
Richtig. Aber gar nicht bewusst. Ich glaube, die Referenzen, was du auf unserer derzeitigen Website siehst, das sind einfach, hat man einmal angebracht bzw. angedockt, weil sie wahrgenommen werden. Ich kann den natürlich noch mit 50 weiteren Marken befüllen, aber dann, das ist ganz wichtig auch, der Mensch hat mittlerweile wie das Postfach einen Spamfilter entwickelt. Ja, und das muss man nämlich wissen, der Mensch spammt. Der Mensch, wieder bewusst, rational, irrational, der Mensch sagt, okay, interessiert mich nicht mehr. Das heißt, wenn ich irgendwann einen bestimmten Overload erreicht habe, dann will ich nicht mehr. Und wenn ich nicht mehr will, will ich nicht mehr lesen, will ich nicht mehr schauen, dann mache ich zu. Und das ist eigentlich deswegen nicht zu viel, nicht zu wenig. Da fallen natürlich viele, viele Marken noch drauf.
Du hast davor gesagt, okay, du hättest ein paar Handlungsempfehlungen für Eglo. Was war der beste Ratschlag denn, was du einmal bekommen hast?
Mein bester Ratschlag habe ich von meinem ehemaligen Partner, mittlerweile Emeritus CEO bei der Icarus bekommen. Der hat das ganz klar definiert und das war eigentlich punktgenau. Er hat gesagt, Markus, du bist ja F-16 Kampfbomber. Du füllst alle Rules, alle Regeln, was so ein Kampfjet haben darf und muss. Du musst aber deine Performance musst du einfach vom Boden bringen. Und das hat schon 10 Jahre gedauert. Das Erkennen, das Tun und vor allem das auch dann zu verwirklichen.
Jetzt kennen wir uns gut eine Stunde.
Okay, ja, mittlerweile schon, ja.
Auch Zeit verfliegt. Was ist dein Ratschlag an mich? Wenn du jetzt sagst, okay, Robert, ich finde dich ganz sympathisch. Wenn ich da eins mit auf den Weg geben könnte, dann wäre das Folgendes.
Bleib so, wie du bist. Weil du extrem sympathisch, authentisch und wirklich ein total toller Bursch bist.
Dankeschön.
Bitte gern.
Ich hätte noch 2 Abschlussfragen an dich.
Bitte.
Was war dein bestes Investment?
Mein bestes Investment war einfach mit dem Peter die Firma Icarus zu gründen. Also den Mut zu haben, sich Icarus zu nennen. Den Mut zu haben, in dieses Bürogebäude zu gehen. Und mit ihm gemeinsam diesen Traum zu leben, den ich eigentlich mit 17 Jahren für mich beschlossen habe, ich werde irgendwann eine Werbeagentur führen. Dort haben sie natürlich alle belächelt. Mit 17 war es für alle recht lustig. Sie haben uns auch dann belächelt, wo wir die Icarus gestartet haben. Das war vor 10 Jahren. Und mittlerweile, glaube ich, dürfen wir uns als die Branding-Agentur in Tirol nennen, wenn es um Markenführung, Markenqualität und vor allem um Markenentwicklung geht.
Und im Endeffekt, die Ziele gehen ja immer weiter, einfach immer die Qualität zu steigern, oder?
Also richtig, und mir ist ganz wichtig, und das Investment, also mein Investment ist einfach in Top-Mitarbeiter. Also dafür tue ich alles, dass ich einfach die besten und tollsten Menschen für mich, für meine Agentur oder für unsere Agentur finde. Weil mittlerweile sind meine Top-Mitarbeiter, der Lukas und der Patrick, in die Geschäftsführung bzw. in die Agentur mit aufgenommen worden. Das heißt, wir sind derzeit zu dritt in der Geschäftsführung und das sind die besten Investments, was wir in letzter Zeit gemacht haben, zusammen.
Hast du ein HR-Problem? Oder ist die Marke Icarus so stark, dass immer Initiativbewerbungen kommen und wenn ihr eine Stelle ausschreibt, dass da wahnsinnig schnell BewerberInnen sich melden?
Es ist so schön, dass wir überhaupt kein HR-Problem haben, gerade im Gegenteil. Wir dürfen uns die Mitarbeiter definitiv aussuchen. Das heißt, passen sie zu uns, ist ganz wichtig. Haben sie den Spirit, haben sie den Teamgeist? Und es geht sogar so weit, dass derzeit sogar in noch offen, aber wahrscheinlich umgesetzt, Wien ein Thema sein wird. Wir haben ja jetzt mittlerweile München eröffnet. Es gibt die Kurse in Innsbruck und in München. Und wahrscheinlich wird sie im März, April 2023 auch in Wien eröffnen.
Was würdest du sagen, ist das Erfolgsgeheimnis in Bezug auf HR? Auch die starke Marke ist wahrscheinlich wieder.
Es wird die Marke sein, aber ich glaube, es wird die Summe aller Teile, glaube ich, ergeben dieses HR-Thema und ergeben die ICROs. Wir sind ein extrem freundschaftlich, familiengeführtes Unternehmen. Sprich, bei uns wird alles angesprochen. Es bleibt nichts unausgesprochen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mit uns kann jeder Mitarbeiter und mir auch als Geschäftsführer mit den Mitarbeitern über alles reden. Und sie sollen und müssen alles wissen. Und ich glaube, das macht eigentlich die ICRO so stark, dass wir eigentlich als Familienverbund auftreten.
Schön gesagt.
Ja, das ist definitiv.
Und so soll es ja auch sein. Also,
Ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis der ICROs, dass wir wirklich uns menschlich lieben und in aller Freundschaft extrem tief verbunden sind. Und jeder für jeden da ist. Und ich glaube, das macht die ICROs einfach so stark. Und das traue ich wirklich mit Sicherheit zu behaupten, diese 63 Grad können wir durch diese verschiedenen Perspektiven, Blickwinkel und ganz verschiedenen Typen an Menschen abdecken. Das heißt, für den Kunden dann natürlich hat er einen riesen Vorteil, es gibt kein Loch, kein Schatten, kein Graubereich, was wir uns nicht angeschaut haben. Also der Kunde, mit dem wir gehen, der kann sich zu 100% sicher sein, dass es fehlerfrei ist. Sollte ein Fehler passieren, was natürlich auch uns passiert, werden wir dann ganz offen kommunizieren. Ich glaube, das ist glaube ich, auch ganz wichtig, authentisch und offen mit dem Kunden zu kommunizieren. Intern wie extern.
Jetzt ist noch eine Zwischenfrage aufgetaucht, weil ich habe ganz am Anfang gesagt, euer Credo lautet, wir denken Gestaltung ohne Grenzen.
Richtig.
Wann bist du zum letzten Mal an deine Grenzen gekommen?
An meine Grenzen, glaube ich, in letzter Zeit überhaupt nicht mehr, weil ich bin ein Open-Mind-Denker und Grenzen, und jetzt kommt ganz was Schräges, ich habe Grenzen eigentlich gar nicht gekannt. Ich war als junger Mensch sehr frei im Denken, im Tun und im Handeln. Und das sagt eigentlich eh schon viel. Das heißt, dieses Framen, Grenzen, das habe ich immer gesprengt. Weil was bringt das? Natürlich, Grenzen haben den Vorteil, du kannst bestimmte Sachen zähmen, du kannst bestimmte Sachen zügeln und du hast die Zügel besser im Griff. Aber wenn die Gestaltung ohne Grenzen denken will, muss es auch leben. Das heißt, für uns gibt es keine Grenzen. Schön. Darum finde ich es so schlimm, das abschließend vielleicht, dass UK, England aus der EU ausgetreten ist. Finde ich echt schrecklich. Ärgert mich heute noch.
Die letzte Frage. Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen, Markus?
Was möchte ich sagen? Erstmal sage ich danke für die Einladung zum Gespräch, zu deinem Podcast, der mir sehr super getaugt hat. War mein erster, wie ich eingangs schon erklärt habe. Ich würde mir wünschen, dass Menschen im Kopf frei denken und nicht immer so engstirnig und so gesteuert durchs Leben gehen. Sie sollen sich am Leben erfreuen. Das würde ich gerne den Menschen mitgeben. Sie sollen das Leben leben und die Lebensfreude spüren. Dann wird vieles leichter gehen und es sind immer alle so zahrig und so schwer. Lebensfreude pur. Ich glaube, das ist es. Und ich glaube, wenn du mich so anschaust, ich kann nur eins dazu sagen, Dolce Vita.
Ich sage immer, im Unbekannten ist alles möglich. Also
richtig, absolut richtig.
Das ist das Schöne. Markus, ich sage vielen, vielen Dank. Danke für die Einladung nach Innsbruck. Es hat mich sehr gefreut. Ihr leistet tolle Arbeit. Ich bin immer wieder erstaunt, was ihr alles Neues kreiert. Und vielen Dank für deine Zeit.
Danke, lieber Robert, sag ja und ich freue mich aufs Anhören vom Podcast.
Alles Gute.
Dir auch, lieber Robert.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.